Ja, wir gehen heute in die vierte Runde von Esther. Vielleicht für alle die, die zum ersten Mal einsteigen oder jetzt durch die 5 Wochen Ferien, vor 5 Wochen war ich letztes Mal hier, so viele andere Eindrücke haben. Ich wiederhole noch mal kurz die 4 Hauptfiguren aus der Esther-Geschichte, dann kommen wir schnell wieder rein. Das ist einmal die Esther, das ist das Waisenkind, das Waisenmädchen, das zur Königin wurde. Die Esther war Jüdin, genau wie ihr Vetter, der zugleich sowas wie Pflegevater oder Adoptivvater war. Sie war ja also Waise. Und dieser Vetter und Pflegevater hieß Mordechai. Die lebten im großen persischen Reich mit dem König Xerxes. Der hatte seine erste Frau in die Wüste geschickt und dann hat er ein großes Casting machen lassen, suchte die hübscheste Frau aus seinem Reich, 127 Provinzen und warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück so nah wird. Esther wohnte ja schon in Susa, die hat es gar nicht mehr weit gehabt bis zum Xerxes. Sie ist also dann ausgewählt worden von ihm und wurde Frau des Königs. Aber dieser Xerxes hatte einen, ja, so Premierminister, würden wir sagen, so die rechte Hand vom König. Und der war voller Judenhass. Und der hat den Xerxes überredet, ohne ihn in Einzelheiten einzuweihen. Der wusste gar nicht, um welches Volk es sich handelte, hat das aber mit unterschrieben. Alle Juden sollten vernichtet werden. Und der Mordechai hat nun versucht, er konnte ja nicht mal eben telefonieren, gab es damals nicht und man konnte auch nicht so einfach in den Palast des Königs dringen. Das war alles ein bisschen kompliziert. Auf alle Fälle hat er die Esther informiert über diese Situation und sie gebeten, doch beim König ein Wort einzulegen. Aber das war ja alles gar nicht so einfach, denn man konnte ja nicht so zum König kommen, weil man wollte, auch sie als Ehefrau nicht. Das war riskant und sie hätte Leib und Leben riskieren können, wenn der König einen nicht gnädig empfängt. Und er wurde auch entsprechend abgeschirmt. Und sie brauchte auch eine gewisse Überwindung. Aber dann hat sie sich entschlossen. Das war das Thema aus Esther Kapitel 4. Die Entschlossenheit der Esther. Und heute erleben wir den Mut der Esther. Sie hat sich entschlossen, ich bin bereit, zum König zu gehen. Koste es, was es wolle. Komme ich um, dann komme ich eben um. Zwischen Kapitel 4 und Kapitel 5 ist in meiner Bibel, ähnlich wie bei euren Bibeln auch, ein paar Millimeter, vielleicht ein Zentimeter Abstand zwischen einem Kapitel. Aber zwischen dem Kapitel liegt mehr als nur so ein Zentimeter Abstand. Es liegt ein Zeitsprung dazwischen. Es liegt eine Zeit der Spannung dazwischen, in der wir nicht wissen, wie es weitergehen wird. Am Ende von Kapitel 4 haben wir erfahren, was ich ja gerade sagte, dass Esther ihrem Vetter Mordechai die Nachricht zukommen lässt, ich bin dazu bereit, komme ich um, dann komme ich eben um, ich will vor den König treten. Das hätte bedeuten können, dass man sie auf der Stelle tötet. Und dann ist da eine große Lücke in dieser Geschichte, wie gesagt, nur ein ganz kleiner Abschnitt. 3 Tage später geht es weiter, als Esther sich fertig macht, um vor den König zu treten, ohne zu wissen, was die Zukunft bringen wird. Sie bricht ja das Gesetz des Landes, indem sie absichtlich den König in seinen Staatsgeschäften unterbricht. Aber sie lässt sich nicht von Sachzwängen beeindrucken, wenn es gilt, Menschenleben, ja, ihr Volk zu retten. Esther geht also zum König und lädt ihn und Haman zum Mahl ein. Das erfahren wir in den ersten Versen. Ich lese die Verse 1 bis 5 aus Kapitel 5. Und am 3. Tage kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand Esther entgegen. Da trat Esther herzu, rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr: Was hast du, Esther, Königin, und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königsreichs soll dir gegeben werden. Esther sprach: Gefällt es dem König? So komme der König mit Haman heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe. Der König sprach: Eilt und holt Haman, damit geschehe, was Esther gesagt hat. Und am dritten Tag, diese Lücke von 3 Tagen steht für ein stilles und doch klärendes Zwischenspiel, in dem Esther aus der Quelle ihrer Stärke neue Kraft schöpft. Wie leicht vergessen wir diese Quelle. Und wie leicht meinen wir vielleicht auch, ja, die Esther, die war schon immer so eine mutige, tapfere Frau und ist deshalb ja wohl auch Königin geworden. Sie ist wohl schon als mutige Frau zur Welt gekommen. Nein, sie lernte es von ihrem Vetter, der ihr Pflegevater war, ihr Mentor Mordechai. Er wusste, wie weit er mit seiner Herausforderung bei ihr gehen konnte, und so wuchs sie an dieser Herausforderung und sagte: Ich werde genau das tun, was du mir beigebracht hast. Aber wir dürfen nicht vergessen, was sie auch gesagt hat, in Verbindung mit ihrem Entschluss, zum König zu gehen: Versammelt mir alle Juden in Susa, das war ja die Hauptstadt, und lasst sie 3 Tage lang fasten. Meine Dienerinnen und ich werden es auch so halten. Danach werde ich zum König hineingehen. Das bedeutet, dass sie in dieser Fastenzeit unter Gebet auf den Herrn wartete. 4 Dinge passieren beim Warten. Während einer Wartezeit, wenn wir auf Gott warten, dann arbeitet Gott nicht nur an unseren Herzen, er arbeitet auch an den Herzen anderer. Und das war der Sinn dieser Fastenzeit. Bei Fasten geht es ja nicht um Diät oder so, sondern Fasten wird in der Bibel immer in einem Atemzug genannt mit Fasten und Beten. Es geht um intensives Beten, um sich ganz auf Gott zu konzentrieren, um seine Stimme zu hören. Und während dieser Zeit macht er uns stärker. Das Wort aus Jesaja 40, Vers 31 erinnert uns daran, was beim Warten geschieht. Und gerade dieser Vers aus der Bibel hat nichts von seiner Relevanz und Aktualität verloren. Aber die auf den Herrn harren, harren, das ist so ein altes Wort für ja andauernd, ausdauernd festhalten, hoffen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 4 Dinge passieren. Zunächst gewinnen wir neue Kraft. Wir mögen uns schwach fühlen, vielleicht eingeschüchtert durch Menschen oder Situationen. Aber wenn wir uns dem Herrn zuwenden, erfahren wir neue Kraft. Während wir warten, tauscht er unsere Schwäche mit seiner Stärke. Zweitens gewinnen wir eine überragende Perspektive. Es heißt hier, wir werden auffahren mit Flügel wie Adler. Ich habe gelesen, Adler, man kennt ja auch das Wort Adlerauge. Adler, die können mit ihren Augen unwahrscheinlich sehen, oft kilometerweit können die einen Fisch in einem Teich ausmachen, mit ihrem Auge. Auffahren mit Flügeln wie Adler, das heißt auf dem übertragenen Sinne, indem wir uns vom geistlichen Aufwind tragen lassen und darauf segeln, indem wir also warten, gewinnen wir die Perspektive, die richtige Perspektive, worum es eigentlich geht und worauf es ankommt. Drittens häufen wir zusätzliche Energie an. Wir werden laufen und nicht matt werden. Beachtet, dass dieser Satz in der Zukunftsform steht. Wir werden laufen und nicht matt werden. Wenn wir den Dingen begegnen, vor denen uns Angst ist, dann werden wir neue Kraft bekommen und zusätzliche Energie wird uns zufließen. Und viertens wird unsere Entschiedenheit, dran zu bleiben, gestärkt. Wir werden wandeln und nicht müde werden. Der Herr stärkt uns, er flüstert uns Ermutigung zu. Wir bekommen neue Kraft, wir gewinnen eine neue Perspektive, wir häufen zusätzliche Energie an, wir vertiefen unsere Entschiedenheit, durchzuhalten. All das findet beim Warten statt. Es gibt ein Lied, ein Chorus, den manche vielleicht auch kennen. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Und gleichzeitig kann sein, dass eigentlich gar nichts geschieht. Und wir warten und sagen, tut sich ja doch nichts. Es ändert sich ja nichts. Ach, ich warte doch umsonst. Und dann ist da der Böse, der uns einflüstert, ach, das ist doch Zeitverschwendung. Warum wartest du so lange? Esther wurde gestärkt, als sie 3 Tage lang wartete, betete und fastete. Und nun kann sie ihren weisen Plan umsetzen. Schauen wir weiter. Esthers weiser Plan. Aufgrund dieses Zwischenspiels, dieser Zeit mit Gott, kann Esther den entscheidenden Schritt tun, vor den König zu treten. Und zwar in Ruhe, Gelassenheit, mit Weisheit und Zuversicht. Diese Geschichte ist ein Buchungsbeleg für Sprüche 21, Vers 1. Da heißt es nämlich, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbecher. Er lenkt es, wohin er will. Ich habe in meiner Bibel mir diesen Vers, Sprüche 21, Vers 1, neben Esther 5 geschrieben. Weil das wirklich ein Beleg ist, wie das Herz des Königs Xerxes von Gott gelenkt wird, wie so ein kleiner Wasserbach. Kein König hat Gott je beeindrucken oder gar einschüchtern können, unabhängig vom Reichtum seiner Schatzkammer oder der Ausdehnung seines Reiches oder der Schlagkraft seiner Armee. Gott wird mit jedem fertig, mit jedem, auch mit den Mächtigen dieser Erde und dieser Zeit, die uns in den Nachrichten sehr beschäftigen. Gott wird mit jedem fertig, mit jedem, nicht nur mit den Großen, auch mit den ganz normalen Leuten. Er wird auch fertig mit deinem Ehepartner. Er wird fertig mit deinen Kindern, die dir vielleicht Sorgen bereiten. Er wird fertig mit deinen Arbeitskollegen, mit deinem Chef. Er wird mit jedem Menschen fertig, der dir Kummer macht. Er wird sogar mit deinen Feinden fertig, wenn du welche hast. Er kann die schreckenerregendste Lage meistern, denn in der Hand des Herrn ist jedes Herz, jeder Mensch wie Wasser. Und deshalb ist Esther gefüllt mit Zuversicht. Wir wollen sie uns mal genau anschauen. Sie macht sich nicht klein, bewegt sich nicht wie jemand, der eingeschüchtert ist. Sie steht da in voller Größe. Esther stand, so heißt es, gegenüber dem Palast des Königs, also vor den Räumen des Königs. Und der König sah die Königin im Hof stehen. Sie zittert nicht. Obwohl sie etwas tut, was sie noch nie zuvor getan hat, steht sie in voller Größe da und bezieht ihre ganze Zuversicht vom Herrn. Und als der König sie im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen und er steckte das goldene Zepter zu ihr aus. Und ihr erinnert euch sicher, dass sie ohne diese Geste des Königs hätte sterben müssen. Und nun berührt sie zuversichtlich die Spitze des Zepters und nimmt Kontakt mit dem König auf. Da sprach der König zu ihr, was hast du, Esther, Königin? Und was begehrst du? Auch die Hälfte meines Reiches soll dir gegeben werden. Kaum zu glauben. Esther weiß nicht, was sie erwartet. Und der König sagt einfach, was bewegt dich? Was treibt dich so um? Was bekümmert dich so? Er geht sogar noch weiter. Er sagt, kann ich dir irgendwie helfen? Was kann ich für dich tun? Sag es mir, ich setze keine Grenze, es soll dir gewährt werden. Das ist ja jetzt der Augenblick, in dem sie Haman vernichten könnte. Aber sie tut es nicht, nicht jetzt. Sie ist eine weise Frau und kennt die Bedeutung des richtigen Augenblicks. Sie ist weder in Eile, noch wird sie von Rachegelüsten angetrieben. Warum? Weil sie auf den Herrn gewartet hat. Weil sie aus der Stille mit dem Herrn, aus einer Zeit des Gebetes und des Fastens kommt. Wie oft geraten wir in Eile oder Hektik, wenn wir nicht auf den Herrn warten. Wir jagen vorwärts und wir tun übereilte Schritte. Wir schießen sozusagen aus der Hüfte. Wir lassen die Worte nur so aus unserem Mund herausputzeln und dann tut es uns leid, was wir gesagt haben. Aber wenn wir lange auf den Herrn gewartet haben, dann lenkt er unsere Gedanken und auch unsere Worte. Aber man fragt sich, warum hat die Esther nicht sofort den König informiert über Hammans schlimmen Komplott? Dagegen sprachen mindestens vier Gründe. Erstens, es war nicht der richtige Zeitpunkt. Der König war nicht darauf vorbereitet, die schockierende Nachricht zu erhalten, dass sein oberster Beamter Hammann ein Schurke war. Und gerade noch mit den Geschäften des Königreichs beschäftigt, hätte Xerxes ihre Anschuldigung vielleicht als Verrat oder Palastgeschwätz eingeordnet. Zweitens, es war auch nicht der richtige Ort für ihre Fürsprache. Im Thronsaal wurde der König zweifellos von Gefolgsleuten bedient und es hätte einen Bruch der Arbeitsweise, der Palastetikette bedeutet, wenn die Königin ihren Einspruch öffentlich vorgetragen hätte. Der Anblick einer schluchzenden, flehenden Frau vor dem Thron hätte den König vielleicht verärgert und die Angelegenheit noch verschlimmert. Es war besser, wenn sie mit dem König in der Zurückgezogenheit ihrer Privatgemächer statt im Thronsaal sprach. Der dritte Grund war, dass Esther Hammann und nur Hammann dabei haben wollte, wenn sie dem König von dem bösartigen Komplett seines Premierministers erzählte. Mit einer gewissen weiblichen Intuition vertraute Esther darauf, dass Hammann, wenn man ihn überrumpelte, in irgendeiner Weise seine Schuld zugeben und etwas Törichtes tun würde, was den König dann erzürnen würde. Und es sollte sich herausstellen, dass sie mit beidem recht hatte, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden. Und es gab noch einen vierten Grund, dessen war sich Esther gar nicht bewusst. Es musste noch ein Ereignis eintreten, was auch in Kapitel 6, also in vier Wochen, wenn ich wieder hier bin, drankommt. Da kommt eine unruhige Nacht des Königs, eine schlaflose Nacht mit gewissen Folgen. Und das Ereignis musste erst eintreten und bringt dann auch die Wende in dieser ganzen Dramatik. Während Esther gefastet hat, hat sie auch noch ein Bankett, ein Festmahl vorbereitet. Esther hatte ja einen weisen Plan. Ist das nicht unglaublich? Während sie gefastet hat, bereitet sie noch ein Bankett vor. Das muss eine ungeheure Selbstbeherrschung erfordern. Also ich bin kein Spezialist für Diäten, wie ihr seht. Ich habe es hier und da auch schon mal versucht. Und dann bin ich auch kein Spezialist für Festmähler oder zum Kochen. Aber so viel kann ich mir vorstellen, wenn man selbst fastet und dann ein super Essen vorbereitet, wie man das hinkriegt. Das hat die Esther geschafft. Die hat 3 Tage gefastet und gebetet und zugleich schon ein super Festessen für den König und den Hammann vorbereitet. Wir sehen, Gott ist hier am Werk in ihrem Wirken. Und er hat ihr diesen Plan ins Herz gegeben. Mach doch ein Festmahl. Gib ein Bankett. Lade Hammann dazu ein. Und ich sage dir auch, was du sagen sollst. Wir wollen mal beachten, was Esther nicht tut. Sie zeigt nicht auf Hammann. Sie macht keinen Satz vorwärts und sprudelt vor dem König heraus, was sie umtreibt. Sie versucht auch nicht, seine Gefühle aufzuheizen und aufzurühren oder ihn zu manipulieren oder selbst in Tränen auszubrechen. Sie sagt in aller Ruhe, ohne Wut oder Schluchzen, ich habe ein Bankett geplant und ich hätte so gern den König und den Hammann dabei. Tolle Idee, sagt der König. Wir erinnern uns vielleicht aus dem ersten Kapitel, da wird ja ausführlich geschildert, dass der Xerxes Festmähler liebte. Der hat ja ein halbes Jahr lang gefeiert mit allen Obersten des Volkes Und er hat gern beim Essen und vor allen Dingen auch gern beim Wein politische Entscheidungen getroffen. Und natürlich sagt der König sofort, holt mir den Haman herbei, eilt und holt Haman. Wir sehen, der König mag das Königreich Persien regieren und der Haman, der mag die Erlasse des Königs mit seinem offiziellen Siegel stempeln, aber Gott führt Regie in der gesamten Angelegenheit. Und im Kern seines göttlichen Planes wird Esther unbesiegbar. Esther muss da gesessen und gedacht haben, ist Gott nicht wunderbar? Ich hätte meinen Kopf verlieren können. Stattdessen erscheinen die beiden jetzt zu meinem Bankett, das ich bereitet habe. Der Plan funktioniert wunderbar. Wer hätte das gedacht? Unser Gott steckt voller Überraschung. Aber wir müssen bereit sein und sensibel sein für diese Überraschung. Sind wir, bist du, offen für die Überraschungen Gottes in deinem Leben? Vielleicht auch in schwierigen oder aussichtslosen Situationen deines Lebens? Wer hätte je Gottes Plan für Esther vorhersagen können? Und nun saß sie bei einem Bankett mit dem König und Haman. Übrigens hat sie dem König immer noch nicht erzählt, was sie umtreibt. Aber sicher ist ihm klar, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Es musste einen triftigen Grund geben, der sie bewogen hat, vor ihn zu treten. Und daher bringt er, als sie beim Fest zusammensitzen, dieses Thema zur Sprache. Ich lese weiter von Vers 5 bis 8. Da nun der König und Haman zu dem Mahl kamen, das Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther, als man Wein trank: Was bittest du, Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Da antwortete Esther: Meine Bitte und mein Begehren, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, meine Bitte zu gewähren und zu tun nach meinem Begehren? So komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie bereiten will. Morgen will ich dann tun, was der König gesagt hat. Esther hätte doch heute schon alles tun können, was sie morgen tun wird. Aber sie vertraut auf Gottes Zeitplan. Sie sagt, es gibt ja was, was ich dem König sagen möchte, aber ich möchte damit bis morgen warten. Haman ist stolz schon über diese erste Einladung. Seine Reaktion ist, ich hätte bald gesagt, er ist stolz wie Oscar, ne? Sagt man, kennt ihr diese Redewendung, stolz wie Oscar. In der Zwischenzeit stolziert Haman auf Wolke 7 herum. Vers 9, da ging Haman an dem Tage hinaus, fröhlich und guten Mutes, aber als er Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand und sich nicht vor ihm fürchtete, wurde er voll Zorn über Mordechai. Aber er hielt an sich und als er heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde holen und seine Frau Seresch. Also der Haman kommt aus dem Palast und denkt bei sich, Mensch, was bin ich für ein toller Hecht. Und ich habe es zu etwas gebracht. Da komme ich doch tatsächlich von einem persönlichen Dinner mit dem König und der Königin. Welch eine Ehre, mein Stern, der beginnt zu steigen, der Himmel ist die Obergrenze. Und so verlässt er den Palast und platzt beinahe vor Stolz und aufgedunsenem Ego und er stößt mit Mordechai zusammen, diesem Juden, der ihm auf keinen Fall die gebührende Ehre erweisen will. Und wieder wird Haman wütend, aber dieses Mal beißt er die Zähne zusammen, hält seine Zunge im Zaum und geht nach Hause. Er wird noch auf Mordechai zurückkommen. Aber erstmal möchte er seine Ehre und seinen Ruhm genießen und ein Vollbad darin nehmen. Er schickt nach seiner Frau, nach seinen Freunden, lässt sie kommen. Und dann, Vers 11 geht's weiter, zählt er ihnen auf die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne und alles, wie ihn der König so groß gemacht habe und dass er über die Fürsten und Großen des Königs erhoben sei. So ein typisch aufgeblasener Mensch, heißt das mal bei Filmen immer, sind rein zufällig, wenn es Übereinstimmungen gibt mit Personen der Gegenwart, will keine mit Namen nennen, so aufgeblasene Egomanen, Schwafel, Schwafel, bla, bla, ich, meiner, mir, mich. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, neben diesem aufgeblasenen Menschen zu sitzen und ihm zuzuhören? Und dennoch ist interessant zu sehen, bei all seinen Ehrungen, bei all seinem Reichtum und seiner Macht müsste Haman doch zufrieden sein, sollte man denken. Aber Menschen wie Haman sind nie zufrieden. Und was ihn im Moment stört, ist, dass dieser Mordechai, ein einziger Mann, ein einziger Jude, ihn nicht respektiert. Jemand wie Haman möchte, dass sich jeder vor ihm neigt. Und wenn einer das nicht tut, wird dieser einzige wunde Punkt zum Schwerpunkt seiner Aufmerksamkeit. Vers 12. Auch sprach Haman, und die Königin Esther hat niemand kommen lassen mit dem König zum Mahl, das sie bereitet hat, als nur mich. Und auch morgen bin ich zu ihr geladen mit dem König. Aber das alles ist mir nicht genug, solange ich den Juden Mordechai sitzen sehe im Tor des Königs. Und schließlich ergreift seine Frau das Wort und sagt, warum tust du nichts, wenn dich das so stört? Ich bin es so entsetzlich leid, dich immer wieder mit Worten über diesen Mordechai herfallen zu hören. Vers 14, da sprachen zu ihm seine Frau Seresch und all seine Freunde, man mache einen Galgen 50 Ellen hoch und morgen früh sage dem König, dass man den Mordechai daran aufhänge. Dann geh du mit dem König fröhlich zum Mahl. Das gefiel Haman gut und er ließ einen Galgen aufrichten. Und wer da am Galgen hängt, das sage ich in 4 Wochen, beziehungsweise könnt ihr schon nachlesen, in Kapitel 6, so wie in der Jungschau, an der spannenden Stelle der Geschichte hört man auf. Aber ich will mit der Predigt noch nicht ganz aufhören. Schon hier in Kapitel 5 sind es, ich habe es heute immer mit 4 Punkten oder 4 Prinzipien, die mir deutlich geworden sind, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen können. Das Erste, wir haben es immer wieder schon gehört, am Anfang der Predigt, auf den Herrn warten. Wenn man sich auf einen noch nie dagewesenen Fall vorbereitet, soll man auf den Herrn warten, bevor man sich Hals über Kopf hineinstürzt. Und mindestens genauso wichtig wie das, worauf wir warten, ist das, was Gott an uns in dieser Wartezeit bewirkt. Er bewirkt in uns Geduld, das hat er bei Esther bewirkt. Er arbeitet auch an unseren Umständen. Er arbeitet auch an anderen. Von Martin Luther stammt dieses geflügelte Wort, wenn ich besonders viel zu tun habe, bete ich erstmal besonders viel. Ist das nicht bei uns oft umgekehrt? Wenn wir viel zu tun haben, sagen wir auch die stille Zeiten mache ich heute Abend oder später. Wenn ich besonders viel zu tun habe, bete ich erstmal besonders viel. Warten auf den Herrn. Das ist eine Voraussetzung, ein geistliches Prinzip, um mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Dann eine zweite Beobachtung, wann Feinde Frieden schließen. Wenn du es mit einer schwer einzuschätzenden Persönlichkeit zu tun hast, dann verlass dich darauf, dass der Herr Herzen und Türen öffnen wird. Lass mich noch mal ein Wort aus Sprüche Salomo zitieren, Sprüche 16, Vers 7, da heißt es, wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Verlass dich darauf, dass der Herr das auch für dich und bei dir tun kann. Die dritte Beobachtung, Geduld und Ausdauer. Während wir uns durch eine unangenehme Lage vorarbeiten, wollen wir dem Herrn vertrauen und dürfen wir dem Herrn vertrauen, dass er Geduld und Ausdauer schenkt. Macht euch klar, wie stark Esthers Geduld war, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Und das Vierte, bitte um den Mut der Unbesiegbaren. Wenn du einem bösen Menschen oder sogar einem bösen Feind gegenüberstehst, dann bitte den Herrn um den Mut der Unbesiegbaren. Ich bin der Überzeugung, dass dies der Vorgang ist, den Esther während des ersten Banketts durchlief. Sie fühlte Unbesiegbarkeit und Mut in sich wachsen, trotz der Gegenwart ihres Todfeindes Haman, während sie auf das Zeichen des Herrn zum Einsatz wartete. Wir sollen und wir dürfen den Herrn bitten um diesen Mut. Ich habe bei der Vorbereitung für diese Predigt ein Gebet, ein Lied gefunden, das diese Bitte formuliert. Es ist übrigens ein Lied, das sowohl im katholischen Gotteslob steht, im evangelischen Gesangbuch und auch in dem freikirchlichen Liederbuch Feiern und Loben. Ein Gebet, ein Lied von Kurt Rommel. Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. Wir danken dir, dass du es mit uns wagst. Herr, gib uns Mut zum Leben, auch wenn es sinnlos scheint. Wir danken dir, denn du bist uns nicht Feind. Herr, gib uns Mut zum Dienen, wo es heute nötig ist. Wir danken dir, dass du dann bei uns bist. Herr, gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen und zum Ruhen. Wir danken dir, du willst uns Gutes tun. Herr, gib uns Mut zum Glauben an dich, den einen Herrn. Wir danken dir, denn du bist uns nicht fern. Amen.